Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 27. Folge begrüßt Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, Professor Dr. Med. Arno Deister, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er war langjähriger Chefarzt des Zentrums für psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe und Verfechter der Idee eines regionalen Budgets. Aktuell ist er Bundesvorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit.
Herr Professor Deister, ich heiße Sie heute ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Krankenhäuser im Dialog. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind ja jemand, der, das darf man so sagen, in den letzten 25 Jahren die Psychiatrie in Deutschland sehr stark mitgeprägt hat mit Ihren Überlegungen. Sie waren nicht nur ärztlicher Direktor, Leiter einer großen Klinik, sondern Sie haben darüber hinaus in vielen Gremien mitgewirkt. Lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben an Ihrem Werdegang. Haben Sie schon immer gewusst, dass Sie Psychiater werden wollten?
Nein, nicht wirklich. Also erstmal, ich würde mich wirklich sehr bedanken für die Einladung hier, weil ich sagte aus dem Grund, es ist nicht immer so ganz klar und nicht immer so eindeutig, wenn man die Psychiatrie vertritt, dass man dann auch entsprechend gehört wird. Ich finde es ganz toll, dass wir hier die Gelegenheit haben, über die Psychiatrie zu sprechen. Denn mir ging es letztendlich auch so ein bisschen. Psychiatrie hatte ich eigentlich zunächst gar nicht auf dem Plan. Ich wollte Internist werden. Und das ergab sich dann durch verschiedene Zufälle, dass ich in die Psychiatrie geraten bin. Ich habe das nie bereut. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass man als Psychiater, Psychotherapeut, ich bin auch Psychosomatiker, auch ganz viel tun kann, auch für Menschen mit körperlichen Erkrankungen. Aber man hat wirklich die Möglichkeit, den Menschen ganzheitlich zu sehen. Und das ist das, was mir Spaß macht. Und inzwischen mache ich ja relativ viel in dem gesundheitspolitischen Rahmen hier in Berlin. Bin Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit, was mir ganz wichtig ist, wo wir wirklich versuchen, Menschen zu informieren, die Bevölkerung zu informieren, darüber, was denn psychische Erkrankungen sind, wie man damit umgeht. Denn da gibt es wirklich noch viel Nachholbedarf. Und insofern macht es Spaß.
Wann war es dann soweit, dass Sie gesagt haben, jetzt doch nicht Internist, jetzt will ich in die Psychiatrie einsteigen? Was gab es da irgendwie so eine Art von Schlüsselerlebnis?
Naja, ich habe irgendwann mal gedacht, ganz am Anfang, das ist nun schon wirklich sehr lange her, das war 1982, ich mache mal mein praktisches Jahr in der Psychiatrie, damit ich das einfach mal sozusagen aus den Füßen habe, damit ich das Thema durchhabe, und dann bin ich hängen geblieben. Mhm. Und ich hatte schon eine Stelle in der inneren Medizin, dann bekam ich ein Angebot in der Psychiatrie an der Uni in Köln damals. Und das konnte ich nicht ausschlagen und wollte ich auch nicht ausschlagen. Und ich habe dann wirklich sehr viel gerade mit Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen gearbeitet, an den Unis in Köln, in Bonn und dann im Klinikum Itzehoe als Chefarzt und ärztlicher Direktor. Und je länger ich dort gearbeitet habe, umso wichtiger fand ich das Thema. Und ich glaube, man kriegt in wenigen Fächern so einen engen Kontakt zu Patientinnen und Patienten. Es gibt heute noch Patienten, die ich betreue und behandle, die ich seit 30 Jahren kenne.
Also ich kann das bestätigen, das gilt für viele Facetten der Psychiatrie. Ich selbst war ja mal 12 Jahre Geschäftsführer eines Landeskrankenhauses mit dem Schwerpunkt Psychiatrie. Und auch wenn man gar nicht medizinisch tätig ist, ist das tatsächlich eine besondere Welt und ein ganz anderes Miteinander, glaube ich, als in der Somatik. Von daher gibt es ja auch viele, die sagen, hier will ich auch nie mehr weg. Psychiatrie ist irgendwie so meine echte Heimat geworden.
Und man kann in der Psychiatrie eben doch auch sehr viel anders machen als in anderen Fächern. Man kann viel bewegen. Das ist ja das, was mich dann bewegt hat in den letzten 20 Jahren, dass man auch neue Versorgungskonzepte entwickeln kann, neue Versorgungskonzepte umsetzen kann. Und glaube ich, wirklich auch etwas in Bewegung bringen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, Herr Professor Deister. Ich will mit Ihnen zunächst mal so ein bisschen die seelische Gesundheit in Deutschland ansprechen. Man liest ja immer wieder seelische Gesundheit beispielsweise im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeitsthemen, Frühverrentungen und Ähnlichem, dass die Problemlagen zunehmen, psychische Erkrankungen zunehmen. Ist das tatsächlich so oder ist die psychische Erkrankung stärker messbar geworden, dadurch, dass die Menschen sich auch tatsächlich sozusagen trauen, ihre Probleme offen zu machen, sich professionelle Hilfe zu holen? Oder haben wir wirklich eine Gesellschaft, die problembelasteter ist und deswegen das stärker auch auf die seelische Gesundheit geht?
Naja, wahrscheinlich ist beides richtig. Also zunächst mal, ich glaube, wir gehen heute ganz anders mit psychischen Erkrankungen um, schauen anders drauf, sind eher bereit, eine psychische Erkrankung wahrzunehmen, auch sie zu diagnostizieren. Deswegen tauchen sie dann in den Statistiken sicherlich so auf. Wir haben ja heute tatsächlich die Situation, wenn man zum Beispiel mal vorzeitige Brenntungen sieht. Mehr als 43%, sagen die Statistiken, der Menschen, die vorzeitig berentet werden wegen einer psychischen Erkrankung. Wenn man sich dann mal überlegt, wo waren die eigentlich früher, was hatten die eigentlich früher für Diagnosen, dann waren das sicherlich viele psychosomatische Erkrankungen, ja, die wir heute eher als psychische Erkrankungen insgesamt sehen, natürlich insbesondere das Thema Depression. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass in der heutigen Situation mit den vielfältigen Krisen, dieses moderne Wort der Polykrise, was ich jetzt gar nicht so schön finde, aber wirklich, dass sich eine Krise auf die andere aufsetzt, wie ein Tsunami. Und das ist schon etwas, was die Menschen natürlich sehr belastet. Und ich glaube schon, dass es dadurch mehr Probleme gibt. Ob das dann immer psychische Erkrankungen sind, ist die andere Frage. Aber Menschen sind heute stärker belastet, neigen mehr zu depressiven Problemen, zu Angstproblemen, auch zu körperlichen Erkrankungen damit. Das, glaube ich, kommt beides zusammen.
Hat das auch etwas damit zu tun, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse verändert haben, dass familiäre Bindungen vielleicht nicht mehr so da sind, wo Menschen früher ein Stück weit aufgefangen wurden, heute mehr Ein-Personen-Haushalte existieren, die mehr oder weniger mit sich selbst klarkommen müssen? Ganze Thema soziale Medien, so spielt das auch eine Rolle aus Ihrer Sicht?
Also ganz sicherlich. Also zwischen gesellschaftlichen Faktoren und psychischen Erkrankungen gibt es unendlich viele Verbindungen in jede Richtung. Und das ist ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt hat, Psychiatrie und Gesellschaft, Gesellschaft und Psychiatrie, weil dort eben einmal viele Probleme liegen, die Sie eben völlig zu Recht benannt haben. Auf der anderen Seite liegen auch Chancen darin, dass sich durch Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld sicherlich auch präventiv etwas tun kann gegen seelische Probleme oder, also sagen wir mal, ganz allgemein für die seelische Gesundheit. Das ganz sicherlich wird immer noch nicht überall so gesehen, aber ich glaube, da liegt noch ein ganz, ganz großes Potenzial drin. Und natürlich so an den wirklich in den schwierigen Bereichen der Gesellschaft, ich sag mal, wenn es um Armut geht, wenn es um Wohnungslosigkeit geht, natürlich immer dann, wenn es um Menschen geht, die nicht in Deutschland geboren sind, dann haben wir hier wirklich eine große Herausforderung, die wir bewältigen müssen.
Sie haben das Stichwort eben genannt, Prävention spielt ja in der Psychiatrie und bei psychischen Erkrankungen nochmal, glaube ich, eine ganz andere Rolle als in der Somatik. So Mediziner in der Somatik verstehen sich eher als diejenigen, die sich sozusagen dann darum kümmern, wenn Menschen krank geworden sind. In der Psychiatrie hat Prävention einen anderen Stellenwert. Was sind aus Ihrer Sicht vor uns liegende Notwendigkeiten? Sie haben ja gesagt, Sie sind auch beim Aktionsbündnis Seelische Gesundheit aktiv. Da geht es ja eben auch darum, die Menschen zu stärken über entsprechende Maßnahmen. Was sind da die Ansätze, die da im Moment diskutiert werden?
Ja, da geht es tatsächlich, kann ich nur unterstützen, um einen breiten Präventionsbegriff. Also Prävention ist tatsächlich mehr als nur Früherkennung oder dass man frühzeitig etwas gegen die Folgen von Erkrankungen tut, sondern Prävention muss sehr viel früher ansetzen und Prävention muss sicherlich auch bei gesellschaftlichen Verhältnissen ansetzen, aber natürlich auch im interindividuellen Bereich, also Stichwort Beziehungen. Wir wissen natürlich enorm viel heute auch, was bei Kindern schieflaufen kann, die dann oft, dann manchmal erst sehr viel später, aber dafür umso massiver Probleme bekommen. Also gerade das Thema Beziehung, auch Bindung ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Aber Menschen die Möglichkeit zu geben, so zu leben, wie sie leben wollen, das ist etwas, was schon sehr zur seelischen Gesundheit beiträgt. Das bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Das kann sicherlich nicht das Ziel sein, aber dass Menschen teilhaben können, verantwortlich teilhaben können an der Gesellschaft, dass man ihnen nicht nur die Möglichkeit dazu gibt, sondern das auch anerkennt, wenn sie das tun, das sind alles Faktoren, die letztendlich die seelische Gesundheit sehr stark befördern. Und was das Aktionsbündnis natürlich auch besonders will, dass wir etwas wissen über seelische Gesundheit und damit auch wahrnehmen können, wenn seelische Gesundheit bedroht ist, und dann auch wissen, was wir tun können.
Kinder und Jugendliche, sind die besonders betroffen? Tragen sie ein höheres Risiko als in der Vergangenheit?
Ja, also Kinder und Jugendliche sind sowieso ganz besonders betroffen, weil sich natürlich in der Kindheit, in der Jugend einfach so viele Dinge ergeben, die Menschen prägen, die Weichen stellen für später. Aber es ist natürlich sehr aktuell, jetzt nach 3 Jahren, 4 Jahren Covid, muss man ganz ehrlich sagen, dass ganz besonders Kinder und Jugendliche dadurch extrem belastet sind. Da gibt es inzwischen viele Untersuchungen, viele Studien, wo teilweise psychische Probleme wirklich explodiert sind, weil Kinder aus ihren sozialen Bezügen herausgerissen werden, weil sie isoliert waren, weil sie große Angst oft hatten. Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen sind ein echtes Thema. Und ich meine, es ist sicherlich jetzt auch niemanden vorzuwerfen, weil letztendlich wussten wir alle gar nicht so richtig, was passiert. Aber im Nachhinein muss man sagen, das sind Dinge einfach auch so gelaufen, dass sie leider Kinder und Jugendliche sehr belastet haben. Schulschließungen, Kinder konnten nicht in den Kindergarten gehen, hatten keine Beziehungen. Das hat schon große Auswirkungen gehabt.
Jetzt wissen wir das, was Sie gerade beschrieben haben, dass damals auch Fehler gemacht wurden, dass diese Auswirkungen nicht in dem Maße abgewogen wurden und vorhergesagt wurden. Jetzt muss es doch eigentlich dann darum gehen, dieses Wissen dann auch zu nutzen, um die Weiterentwicklung von manchen Erkrankungen, die sich jetzt gerade zeigen bei Kindern und Jugendlichen, so schnell wie möglich auch adäquat anzugehen. Sehen Sie, dass da genügend getan wird, oder reden wir nur darüber, dass damals Fehler gemacht wurden, Probleme entstanden sind, aber jetzt wirklich mit Engagement und mit all dem, was notwendig wäre, dagegen zu halten, um den Kindern zu helfen? Sehen Sie, dass das passiert?
Also ich bin vorsichtig, könnte auch sagen skeptisch. Also wir alle und auch ich haben öffentlich gesagt, so in den ersten Monaten der Corona-Pandemie, dass es auch Chancen gibt, etwas zu lernen, dass wir vielleicht etwas verändern können an unseren Einstellungen, dass wir vielleicht sogar etwas ändern können an unseren Werten, wie wir miteinander umgehen, was uns wichtig ist, wofür wir uns engagieren wollen. Es gibt sicherlich Ansätze dazu, aber ich glaube, wir verdrängen es doch ein wenig, sagen, das ist jetzt ein Thema, was vorbei ist. Es ist ja immer so, aus dem ärztlichen Bereich heraus ist nach der Pandemie immer auch vor einer neuen Pandemie. Und man muss unbedingt, glaube ich, man muss einfach mehr tun. Man muss mehr tun, um zu lernen und das, was man gelernt hat oder was man lernen konnte, auch umzusetzen für die Zukunft. Wir müssen tatsächlich in unserer Gesellschaft anders miteinander umgehen. Ich glaube, das ist kein zu hoher Anspruch.
Ja, lassen Sie uns mal zur Versorgung psychisch Kranker kommen. Also was es da an Angeboten gibt, wie die Situation aktuell ist, was sich da vielleicht auch gerade entwickelt an Herausforderungen, um es mal so zu formulieren. Das Thema Fachkräfte ist ja überall ein Riesenthema. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht im Moment die Situation da für Menschen, die Hilfe suchen, professionelle Hilfe suchen im Bereich der Psychiatrie?
Ja, auf den ersten Blick stellt sie sich so dar, dass sie das, was sie brauchen, nicht finden. Wenn man jetzt mal völlig unabhängig von jetzt bestimmten Institutionen guckt, ob es in Krankenhäuser sind oder ob es die Angebote im niedergelassenen Bereich sind oder wo auch immer in der Gemeinde. Wir haben im Moment für das, was, sagen wir mal, Menschen, wo man direkt jemanden ansprechen kann, weil man Hilfe braucht und dann Hilfe sucht, haben wir einfach viel zu wenig Angebot. Das ist sicherlich auch ein Ausdruck dessen, dass wir vieles noch nicht so deutlich sehen, dass wir Dinge noch nicht so wertschätzen, dass wir vor allen Dingen, sagen wir mal, gesellschaftlich noch nicht bereit sind, wirklich das zu tun, weil es kostet immer auch Geld, was man eigentlich braucht. Das ist das, was viele Menschen auch kritisieren. Und wenn man darüber redet, immer sagen, ja, das ist alles schön und gut, wenn das gesagt wird, aber wo finde ich denn jetzt jemanden, der hilft? Die Planung von Bedarf, es gibt ja den Begriff der Bedarfsplanung, den ich sehr schwierig finde, weil Bedarf kann man nicht planen, muss ich, glaube ich, an die Bedürfnisse des Menschen, die wir heute haben, anpassen. Das steht am Anfang. Und wenn man sich das Weitere anschaut, Psychiatrie ist ja ein Fach, wo so viele unterschiedliche Ebenen, Institutionen, Einrichtungen jeder Art vorhanden sind, die aber oft noch und meistens noch nebeneinander herarbeiten, die nicht ausreichend vernetzt sind, die nicht ausreichend koordiniert sind, die nicht genug miteinander reden und letztendlich den Patientinnen und Patienten es überlassen, den Weg durch dieses System zu finden. Aber da, wenn man das nicht kennt, ist man auch schnell verloren. Und das Schlimme ist, dann kommt es zu Abbrüchen, dann kommt es dazu, dass Menschen, die eigentlich verstanden haben, sie müssen etwas für sich tun, dann aus dem System rausfallen. Mhm. Und das ist dann ganz schlimm, die dann letztendlich gar nicht mehr Hilfe finden.
Also auch wir hören ja immer wieder, und das ist ja auch im Prinzip nachweisbar, dass Menschen, die jetzt nicht unmittelbar durch Selbst- oder Fremdgefährdung einen Hilfebedarf haben, der ja dann vielfach auch über die Kliniken abgedeckt wird im Rahmen ihrer Pflichtversorgung, die also zunächst einmal eigentlich einen Termin bei einer Fachärztin, einem Facharzt, ob das Psychiatrie, Psychosomatik ist, benötigen, dass sie oft viele Monate lang warten müssen, bevor ein solcher Termin zustande kommt. Es gibt ja kein Notfallsystem wie die ambulante Notfallversorgung. Wenn ich mir in den Finger geschnitten habe oder eine Kopfplatzwunde habe oder Ähnliches, wo ich hingehen kann, sage, mir geht's jetzt richtig schlecht und ich brauche einfach eine Unterstützung. Also sowas gibt es ja eigentlich nicht in Deutschland.
Gibt es bisher nicht in Deutschland. Natürlich, wenn man, ich sag mal, jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus oder eine Notfallambulanz geht, wird man dort auch psychiatrisch gesehen werden können und es wird auch Angebote geben. Aber wir brauchen das niedrigschwelliger. Was wir im Moment anstreben, ist, dass es tatsächlich so etwas wie eine Notfallnummer geben kann. Im Gespräch ist eine Nummer 113 zum Beispiel, so wie es 110, 112 gibt, auch 113. Wo man jederzeit und überall jemanden findet, der einem zumindest eine Unterstützung, einen Rat geben kann, der zuhört und der ihn vielleicht auf den Weg bringt. Weil es ist tatsächlich so, wenn wir sonst darüber reden, auf dem Rahmen der Gesundheitspolitik, dass die Angebote nicht so sind, wie wir sie brauchen, dann kommt oft das Thema, es gibt einfach zu wenig Geld. Mhm. Es ist mir ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Man kann mit mehr Geld immer auch noch was anfangen, aber man kann auch mit den vorhandenen Möglichkeiten sehr, sehr viel tun, wenn wir finanzielle Mittel sehr viel effizienter einsetzen, als wir das bisher tun. Weil es ist natürlich wie in allen Bereichen so, sehr viel mehr Geld wird wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Also werden wir uns Gedanken machen müssen darüber, wie wir das vorhandene Geld wirklich so einsetzen, dass wir den Menschen die Hilfe bieten, die sie brauchen. Und dass wir auch die Menschen finden, die wir brauchen, denn das ist im Moment ein ganz, ganz großes Problem, dass viele Menschen es nicht mehr aushalten können, in dem Bereich der Psychiatrie zu arbeiten, weil die Rahmenbedingungen so schwierig sind, weil sie sehen, dass ihnen die Zeit fehlt für Menschen. Was wir brauchen, ist Zeit für Menschen.
Sie haben gesagt, Geld ist nicht das erste Problem, was wir haben, sondern tatsächlich die Versorgung durch Menschen unterschiedlichster Professionen, Zeit für die Patientinnen und Patienten auch zu haben. Haben wir eine Entwicklung bei den Gesundheitsfachberufen, die tendenziell eher weggeht von der Psychiatrie, dass junge Leute, die sich in diesem Feld entwickeln wollen, sich noch stärker, als das schon in der Vergangenheit der Fall war, somatischen Fächern zuwenden? Also wenn man sich die Ausbildungszahlen im Bereich der fachärztlichen Ausbildung der Medizin anschaut, ist das tendenziell so feststellbar. In der Pflege haben wir die Situation, dass die somatischen Häuser im Prinzip unbegrenzte Finanzierungsmittel auch haben, um Pflegekräfte einzustellen, dadurch wahrscheinlich auch ganz gute Bedingungen bieten können. Leidet die Psychiatrie da ein Stück weit unter dieser Situation?
Ja, das tut sie tatsächlich. Also ich habe es selber erlebt und das ist etwas, was mir wirklich heute noch sehr wehtut, dass ich sehr engagierte, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren habe. Nicht, weil sie nicht mehr in der Psychiatrie grundsätzlich arbeiten wollten oder nicht, weil sie nicht mehr mit Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten wollten, aber weil sie in den bestehenden Rahmenbedingungen gesagt haben, das tun wir uns nicht mehr an, wir haben zu wenig Zeit. Wir haben auch sehen die Patienten nur in einem Ausschnitt ihres Alltags. Wir können sie nicht über einen längeren Zeitraum verfolgen, weil dann sind sie mal in der Klinik, vielleicht auch unter schwierigen Rahmenbedingungen in der Klinik und dann verlieren wir sie wieder aus dem Blick. Und das kann man in anderen Bereichen vielleicht besser und einfacher tun. Insofern haben wir tatsächlich ein besonderes Problem der Motivation von Menschen in dem Fachgebiet. Und da müssen wir auch gucken, dass wir eben die Rahmenbedingungen, die wir Menschen bieten, also potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten, allen Berufen aus dem Gesundheitsfachberufen, dass wir dort wirklich etwas finden, was so attraktiv ist, dass wir die Menschen wiederkriegen. Und da ist ja dann oft auch so ein Problem, ist eigentlich die Spirale abwärts. Wir haben wenig Menschen, wir haben dadurch Schwierigkeiten, wenig Zeit für die Patienten. Dadurch gehen wieder Menschen aus dem System und die, die im System bleiben, haben noch weniger Zeit. Wir befinden uns wirklich in dieser Spirale abwärts.
Jetzt haben wir ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass Sie in Ihrer Zeit als Chefarzt und ärztlicher Direktor in Itzehoe ja etwas auf den Weg gebracht haben, was, das darf man so sagen, später Vorbild auch für Deutschland geworden ist. Das Regionalbudget, um es mal so zu skizzieren, war diese Veränderung in der Versorgung, die wir gleich noch ein bisschen näher beschreiben, vielleicht auch eine Veränderung der Rahmenbedingungen für die Menschen, über die Sie gerade gesprochen haben, die dann gemerkt haben, unter anderen Bedingungen lässt sich die Arbeit anders machen, patientenorientierter machen. Ich kann auch über die Sektorgrenzen hinweg, stationär, ambulant, mit den Patientinnen und Patienten eine längere Bindung aufbauen, mit ihnen zusammenarbeiten. Ist das so eine Chance aus Ihrer Sicht, wenn man Rahmenbedingungen verändern kann, wenn man diese Möglichkeiten hat, dann tatsächlich auch den Fachkräften, nicht nur den Patienten bessere Bedingungen zu bieten, sondern auch den Fachkräften? Haben Sie das so erlebt?
Absolut, absolut. Also es gibt auch darüber Untersuchungen, es gibt auch Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in solchen innovativen Versorgungskonzepten arbeiten. Und der große Vorteil ist wirklich, dass man das hat, was wir vielleicht so ein bisschen abstrakt Beziehungskonstanz nennen. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, und das ist für alle, die in diesem Bereich arbeiten, so wichtig, die Möglichkeit, Beziehung zu halten zu Patientinnen und Patienten, sie zu betreuen und vielleicht sie auch dann die Beziehung zu halten, wenn sie gar nicht mehr Patientinnen und Patienten sind, sondern wenn sie wieder in einem ganz anderen Umfeld leben, wenn sie eigentlich wieder auch gesünder oder sogar gesund sind. Das ist schon was sehr Attraktives, und zwar für alle Berufsgruppen. Und das ist natürlich für therapeutische Berufsgruppen in erster Linie, aber auch, sagen wir mal, die pflegerischen Gruppen. Berufsgruppen entwickeln dadurch ganz andere Aufgaben, auch eine ganz andere Verantwortlichkeit den Patientinnen und Patienten gegenüber, wenn man nicht nur einen Ausschnitt sieht. Und es ist ja im Krankenhaus ganz oft so, dass gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege, die sind die, die Patientinnen und Patienten am besten kennen, die am nächsten dran sind an allen. Und ja, es ist tatsächlich passiert, dass noch vielleicht nicht in dem ganz großen Stil, aber dass immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ärztlichen, psychologischen Bereich ganz gezielt in Kliniken gehen, wo es solche innovativen Versorgungskonzepte gibt.
Jetzt müssen wir es natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen auflösen. Nicht alle sind so vertraut mit der psychiatrischen Szene. Was ist damals passiert in Itzehoe unter Ihrer Führung? Was ist da auf einmal anders gemacht worden?
Also ich habe ja neulich mal mich doch ziemlich erschrocken, als mir klar wurde, wann wir eigentlich angefangen haben. Es ist nämlich jetzt genau 25 Jahre her. Wir haben ganz Ende des letzten Jahrtausends, 1999, haben wir erstmals darüber gesprochen, in einer Situation, wo es schon mal so war, dass man sagte, wir müssen doch etwas ändern im Bereich der psychiatrischen Versorgung. So geht das nicht weiter, aus finanziellen Notwendigkeiten, aber auch, weil es nicht genug Leute gibt. Wie eigentlich kann man ein System gestalten, das auf der einen Seite die Bedürfnisse von Menschen im Blick hat und auf der anderen Seite finanzierbar ist? Und dann war eigentlich sehr schnell klar, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Ist unsere Aufgabe, möglichst viele einzelne Leistungen zu erbringen, bestimmte Untersuchungen zu machen, bestimmte Gespräche anzubieten, davon möglichst viele, damit wir auch möglichst viel Geld damit verdienen können, weil irgendwie müssen ja auch Krankenhausbudgets erfüllt werden oder andere Budgets? Oder ist es nicht eigentlich unsere Aufgabe, für Gesundheit zu sorgen? Für Gesundheit zu sorgen in einer definierten Region für alle Menschen, die ein Problem haben im Bereich der seelischen Gesundheit. Und wir haben dann immer wieder diese Dinge so auf kurze Formeln versucht zu bringen. Und eine, die ganz wichtig geworden ist, war ganz am Anfang, das Geld muss sich vom Bett lösen. Wir müssen Acht geben, dass wir nicht das System danach finanzieren, wie lange Menschen im Bett liegen, sondern dass es uns gelingt, Möglichkeiten zu finden, eine neue Finanzierungsform zu finden, die auch belohnt, wenn Menschen nicht krank werden. Wir waren vorhin bei dem Thema Prävention. Da passt das nämlich ganz genau rein. Aktuell ist es so, dass aus der Krankenhausperspektive, aber es beim niedergelassenen Arzt auch nicht viel anders, wenn ein Patient gesünder wird oder wieder gesund ist, dann hat er keinen Kontakt mehr zum Versorgungssystem und dann wird auch dort kein Geld mehr verdient. Aber wir müssen doch eigentlich Geld damit verdienen, dass wir es schaffen, Menschen gesund zu halten. Das war die Ursprungsidee.
Und das Ergebnis 25 Jahre später, wenn man so sagen darf, ist ja wirklich beeindruckend. Und ich schlage jetzt mal auch den Bogen zur aktuellen Krankenhausreform, wo es ja darum geht, stationäre Fälle zu reduzieren, mehr ambulant zu versorgen, Ähnliches, eine stärkere Patientenorientierung auch hinzubekommen, auch Spezialisierung und Ähnliches. Und Sie haben es ja geschafft, damals aus einer relativ großen Klinik heraus, die einen sogenannten Pflichtversorgungsauftrag hatte für eine bestimmte Region, dann mit den Krankenkassen eine Vereinbarung zu treffen, die verkürzt formuliert die Botschaft hatte, ihr bekommt das Geld, was ihr bisher für eure Krankenhausversorgung bekommen habt und ihr dürft die Patienten eben auch mit diesem Geld ambulant in Tageskliniken oder sogar im Home Treatment, also aufsuchende Hilfe, versorgen. Und das Geld, Sie haben es eben den Begriff verwendet, hängt nicht mehr am Krankenhausbett, sondern es ist am Patienten und an der Bevölkerung der Region. Und Sie haben die Aufgabe, dort Versorgung zu treiben. Und im Ergebnis haben Sie heute oder jetzt Ihre Nachfolger weniger Betten. Sie haben mehr tagesklinische Versorgung, mehr ambulante Angebote und die Rückmeldungen, die man aus den verschiedenen Evaluierungen damals bekommen hat, sind ja ausgesprochen positiv, sowohl was die Patientinnen und Patienten angeht, aber auch bei den Beschäftigten hat sich was getan.
Also einmal muss man tatsächlich nochmal betonen, es war ein gemeinsames Projekt des Krankenhauses in dem Fall, also des Leistungserbringers in der Region und der Krankenkassen als Kostenträger. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es war eine gemeinsame Idee und es war eine gemeinsame Umsetzung und es hat sich sehr, sehr bewährt. Das ist ja nicht immer im Gesundheitssystem so, dass man da gemeinsam am gleichen Strang zieht. Ich glaube, das müsste man heute auch mal wieder mehr tun an verschiedenen Stellen, weil eigentlich war es wirklich dann eine Win-Win-Situation für diese beiden Gruppen, aber es war vor allen Dingen eine positive Situation für alle Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist inzwischen sehr gut untersucht. Diese Projekte sind sehr gut evaluiert. Es gibt jetzt in Deutschland 20 Regionen mit wahrscheinlich so kann man ein bisschen unterschiedlich rechnen, aber wahrscheinlich etwa 5 Millionen Einwohnern in Deutschland, die nach diesem System finanziert werden. Und was überall passiert ist, ist, dass die Zahl der die Aufenthaltsdauer, Verweildauer im Krankenhaus massiv sich reduziert hat. Also die Zeit, die Menschen dort in einem Krankenhausbett liegen, in einigen Regionen wie in Itzehoe hat sie sich halbiert. Wobei das Ergebnis dann, wenn man jetzt mal auf die klassischen Parameter guckt, sich nicht verschlechtert hat. Was sich aber deutlich verbessert hat, ist die soziale Integration der Menschen. Also die Möglichkeit, wirklich an den gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben, ist natürlich sehr viel besser, wenn man nicht mehr so lange im Krankenhaus ist. Was aber vielleicht ein ganz entscheidender Aspekt ist, wenn man das jetzt mal so alles in allem betrachtet, war eine ganz neue Idee, die darin besteht, dass eigentlich das Versorgungssystem auch eine Form von Gewährleistung übernimmt dafür, was es tut. Dass die finanziellen Anreize so gestaltet werden, dass auf der einen Seite man dafür auch belohnt wird, weil man eben nicht Geld abgezogen bekommt, wenn es gelingt, einen Patienten früher wieder gesund zu bekommen. Aber auf der anderen Seite eben auch in der Region Verantwortung übernimmt dafür, dass die Patienten möglichst auch wieder gesund bleiben. Denn wenn jemand wieder ins Krankenhaus muss, innerhalb eines begrenzten Zeitraums, das ist im Moment ein Jahr, dann fließt zunächst mal kein neues Geld. Und das gibt ganz spannende neue Anreize, wie man mit Behandlung umgehen kann. Und ich glaube, das ist wirklich der Paradigmenwechsel, den solche modernen, innovativen Versorgungssysteme leisten können.
Und trotzdem hat es mehr als 15 Jahre gedauert, bis sozusagen der Rest der Republik ein Stück weit, darf man sagen, aufgewacht ist und gesagt hat, Mensch, zumindest mal für die Psychiatrie ist das doch wirklich ein interessantes Vorbild, das sollten wir doch an etlichen Stellen machen. Der komplette Durchbruch ist nach wie vor noch nicht da. Wir haben immer noch überwiegend die Regelversorgung, die in Betten denkt und in stationären Aufenthalten. Glauben Sie, dass Sie diesen Durchbruch noch erleben, zumindest für die Psychiatrie?
Oh, ich bin skeptisch inzwischen, aber wir arbeiten trotzdem ganz intensiv dran. Also wir haben jetzt in den Regionen, die damit angefangen haben, über 20 Jahre Modellprojekte. Das ist völlig widersinnig. Es sind eigentlich keine Modelle mehr, weil in den Regionen ist es ja längst die Regelversorgung. Und ich glaube, da liegt überhaupt ein Missverständnis oft drin. Wenn man hier in Berlin im gesundheitspolitischen Rahmen sich bewegt, dann geht es immer um die Frage, ja, kann das denn eine Regelversorgung werden? Nun, ich glaube, das ist ein Missverständnis des Begriffs Regelversorgung. Regelversorgung würde ja bedeuten, dass alle in Zukunft immer das Gleiche machen. Jetzt machen alle das Gleiche in einer schwierigen Form. Ich glaube aber auch, dass diese modernen Systeme nicht für alle in gleicher Weise geeignet sind. Ich würde Regelversorgung eher so verstehen, dass man in jeder Region gemeinsam sich überlegen kann, was ist eigentlich für uns das beste Finanzierungssystem. Ich bin überzeugt, in vielen Regionen wird es das neue System sein. Auch gerade in den Regionen, wo die Versorgung schon relativ weit entwickelt ist. Und dann wird es in dieser Region, so nennen wir das inzwischen, eine regionale Regelversorgung geben. Das heißt, eine Regelversorgung für alle Menschen in dieser Region. Das muss aber nicht heißen, dass alle Regionen in Deutschland das Gleiche machen. Und das müssen wir verstehen. Und deswegen versuchen wir jetzt eigentlich etwas zu entwickeln, wo es gesetzliche Rahmenbedingungen dafür gibt, dass eine Option vorhanden ist. Dass man optional wählen kann, alle zusammen in einer Region, was will ich eigentlich tun? Welches Finanzierungssystem will ich haben? Wie will ich meine Versorgung gestalten? Und wir haben ja daraus auch noch ein weiteres Konzept entwickelt, was ein stärker inhaltliches Konzept ist. Das Thema, wo es also über die Finanzierung hinausgeht, regionale Verantwortung. Regionale Verantwortung übernehmen alle, die in einer Region zusammenarbeiten. Und dazu gehören neben den Krankenhäusern und dem niedergelassenen Bereich natürlich die Reha-Einrichtungen, vor allen Dingen auch die gesamten gemeindepsychiatrischen Versorgungseinrichtungen. Und dazu gehören letztendlich oder könnten auch gehören Institutionen, die nicht nach SGB V, sondern nach SGB IX oder XII organisiert und finanziert sind. Dann hätten wir, glaube ich, wirklich ein umfassendes Versorgungssystem.
Lassen Sie uns noch mal über das Verhältnis Krankenhaus in der Psychiatrie oder Institution Krankenhaus, ich will es mal so bezeichnen, und klassische niedergelassene Versorgung sprechen. In den anderen Bereichen der Medizin ist das ja relativ klar getrennt. Krankenhäuser sind für die stationäre Versorgung zuständig. Es gibt so ein paar Ausnahmetatbestände, unter denen man auch ambulant versorgen darf. Aber da gibt es eine relativ klare Trennung. Und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kümmern sich um die ambulanten Fälle. In der Psychiatrie ist das ja anders. In der Psychiatrie haben wir ja sogenannte Institutsambulanzen. Das heißt, Krankenhäuser dürfen regelhaft auch ambulant versorgen, nicht in der ganzen Bandbreite, da gibt es auch durchaus Beschränkungen, aber es ist ja viel offener. Also Krankenhäuser sind in der Psychiatrie ja regelhaft in die regionale ambulante Versorgung eingebunden. Erleben Sie da mittlerweile auch aufgrund des Nachwuchsmangels, der vielleicht im niedergelassenen Bereich noch stärker ist als im Krankenhaus, dass da immer mehr auch an ambulanter Versorgung auf die Krankenhäuser zukommt, wird das Krankenhaus in der Psychiatrie absehbar die Institution sein, die auch regelhaft die Regionen nahezu vollständig ambulant versorgt, zumindest außerhalb der großen Städte?
Also ich denke schon, dass sich die Dinge verschieben werden. Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, wir haben eine Situation im niedergelassenen Bereich, die schon also dramatisch ist. Weil man muss es einfach mal wirklich mal die Zahlen sagen. Wir haben in Deutschland pro Jahr zwischen 500 und 600 neue Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Und das sind definitiv sehr viel weniger als aufhören. Und wir haben heute schon ein Problem. Wir haben sicherlich im Bereich der niedergelassenen psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine etwas entspanntere Situation. Aber auch dort ist der Bedarf wirklich nicht ausreichend befriedigt bisher. Also das heißt, alleine aus diesem Grund muss es Verschiebungen geben. Ich glaube aber, dass wir grundsätzlich anders denken müssen. Wir müssen mehr in Zusammenarbeit denken und nicht in hier eine Struktur, die jetzt etwas abgibt und eine andere Struktur, die etwas bekommt. Ich glaube schon, dass wir gemeinsame Strukturen schaffen müssen, und nach Lage der Dinge wird dann natürlich das Krankenhaus eine wesentliche Rolle spielen. weil das sind einfach meistens die größte Teil der Versorgung in einer Region machen, einfach gerade bei den Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Deswegen werden sie eine zentrale Funktion halten und vielleicht noch eine zentralere bekommen. Aber wir müssen die Grenzen überschreiten und nicht nur denken, entweder oder, also entweder in der Praxis oder im Krankenhaus. Wir können wunderbar miteinander zusammenarbeiten. Ich will einfach ein Beispiel sagen. Wenn ich einen Patienten früher aus dem Krankenhaus entlasse, dann muss ich mir dann ja überlegen, wo geht er jetzt eigentlich hin? Und vieles kann ich aus dem Krankenhaus heraus machen. Vieles kann ich aber auch nicht aus dem Krankenhaus heraus machen. Ich brauche dann, sagen wir mal, auch die Ärzte dann vor Ort, die wirklich direkt im Umfeld des Patienten auch sind. Aber sowohl von den Absprachen her im kommunikativen Bereich, aber auch im Finanzierungsbereich gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich, der Zusammenarbeit bis dahin zum Home-Treatment, bis zu den Möglichkeiten, Patienten zu Hause aufzusuchen, zum Beispiel auch Patienten gemeinsam zu Hause aufzusuchen. Also für die Krankenhäuser, glaube ich, das muss man insofern verändert sehen, wird es mehr Verantwortung geben, mehr Koordinationsbedarf. Aber ich glaube nicht den Wunsch, jetzt in Zukunft alles machen zu können. Ich glaube, das würde einfach den Bedürfnissen der Patienten nicht gerecht werden.
Sie haben vorhin angesprochen, dass in der Psychiatrie ja der Teamgedanke eine besondere Rolle spielt. In der Tat kann man ja feststellen, dass dort die verschiedenen Berufsgruppen schon heute in besonderer Weise auch in der Patientenversorgung eingesetzt werden, was man so in anderen Bereichen der Medizin nicht kennt. Pflege in der Psychiatrie hat ja beispielsweise oftmals auch die Verantwortung, therapeutische Gruppen zu leiten. Sie haben dafür auch eine entsprechende Qualifizierung und Ähnliches. Ist auch in diesem Bereich Psychiatrie ein Stück weit Vorreiter?
Ja, sicherlich. Also das multiprofessionelle Denken, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil psychiatrischen Denkens insgesamt. Also man muss jetzt mal so ganz praktisch sagen, wenn zum Beispiel im stationären Bereich jemand behandelt wird, dann hat er 7 bis 8 Berufsgruppen, die im Laufe der Behandlung hoffentlich mit ihm zu tun haben, aus den ganz unterschiedlichen Bereichen. Und da die ja nun alle am gleichen, alle bei den Patientinnen oder gleichen Patienten arbeiten, wird man sehr intensiv Teamarbeit machen müssen, sich abstimmen müssen und miteinander sprechen müssen. Aber dass sich eben auch einiges, nehmen wir das Beispiel Home Treatment, nach außen verlagert, kommen natürlich auch auf den nicht klassischen therapeutischen Bereiche neue Aufgaben zu. Es ist schon, ich sag mal, für Pflegekräfte, die jetzt zu einer Patientin, Patientin nach Hause fahren, eine ganz andere Situation als im Krankenhaus. Und das finden sehr viele sehr spannend. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es das gerne auch, dass sie das auch gerne machen. Dass auch Ergotherapeuten zu einem Patienten nach Hause fahren können und plötzlich in einer ganz anderen Situation sind. Auch vor allen Dingen deshalb, weil sich das Verhältnis zwischen Patientin und Patient oft verändert. Weil wenn ich zu einem Patienten nach Hause fahre und auf seinem Sofa sitze, bin ich Gast und nicht mehr der Therapeut. Und das macht eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Also ich glaube, es ändert sich nicht nur etwas an den Aufgaben, sondern an wirklich den Beziehungsmöglichkeiten, die man untereinander hat. Und das macht natürlich das Fach auch so spannend. Ich kenne viele Leute, und mir geht es auch so, für die das ein wesentlicher Grund ist, in diesem Fach zu arbeiten, dass das so breit aufgestellt ist.
Ich würde gerne zu einem ganz besonderen Bereich der Psychiatrie noch kommen, mit Ihnen kurz darüber sprechen. Das ist der Maßregelvollzug. Maßregelvollzug, kurz erklärt, ist ja die Therapie von Patientinnen und Patienten unter besonders gesicherten Bedingungen. Das sind Menschen, die aufgrund einer Suchterkrankung oder einer psychiatrischen Erkrankung eine Straftat begangen haben oder im Rahmen einer Straftat dann eben als vermindert oder nicht schuldfähig eingestuft wurden und deshalb nicht ins Gefängnis kommen, sondern in eine Maßregelvollzugsklinik, in der sie dann auch therapeutisch betreut werden sollen. Ein sehr heiß diskutiertes Thema in der Vergangenheit, auch wie lange die Menschen dort sind, ist zum Teil unbestimmt gewesen. Es gab kein klassisches Ende dieser sogenannten Unterbringung, sondern es hing tatsächlich vom therapeutischen Fortschritt ab. Manche haben gesagt, für eine bestimmte Straftat, für die ich ins Gefängnis gekommen wäre, bin ich relativ schnell auch wieder in Freiheit. Jemand, der dann in den Maßregelvollzug kommt, aufgrund der gleichen oder vor dem gleichen Hintergrund, für den kann es eine sehr lange Zeit bedeuten. Wie ist Ihr Blick auf den Maßregelvollzug in Deutschland?
Also ich bin ja forensischer Psychiater auch und mache seit 35 Jahren doch ziemlich viel, auch gerade in der letzten Zeit in diesem Bereich. Und klar, bei vielen, vielen Begutachtungen ist das Ergebnis, dass Menschen in den Maßregelvollzug kommen. Und das ist ein Thema, ja, was für denjenigen, der das, sagen wir mal, einem Gericht dann empfiehlt, zu sagen, hier ist ein Maßregelzug erforderlich, immer eine hochambivalente Sache ist. Denn auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn Menschen, die ein ernsthaftes seelisches Problem haben, was auch in Beziehung steht zu den Straftaten, die sie vielleicht begangen haben, es ist ja gut, dass auch diese Menschen intensive Hilfe bekommen. Aber die Rahmenbedingungen im Maßregelvollzug sind wahrscheinlich in vielen Bereichen noch viel schwieriger als in allen anderen Bereichen. Weil es natürlich ganz schwierig ist, auch in diesen Rahmenbedingungen wirklich die Therapie zu leisten, die eigentlich gerade bei diesen Menschen erforderlich wären. Das sind ja die Menschen, die es vielleicht sogar manchmal am allernötigsten brauchen. Da entwickeln sich einige Dinge. Es gibt auch, ich sag mal, inzwischen ja deutlich ambitioniertere therapeutische Konzepte im Maßregelvollzug. Aber der Maßregelvollzug steht ja wie die Psychiatrie sonst auch immer in diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist es ein therapeutischer Aspekt, auf der anderen Seite ist es der Aspekt von Sicherung, ordnungspolitische Fragen. Ich glaube, da müssen wir noch Konzepte entwickeln, weil es ist tatsächlich immer noch so, dass Menschen, die in den Maßregelvollzug kommen, dort im Durchschnitt länger sind, als sie in dem Gefängnis gewesen wären, wenn sie zu einer normalen Freiheitsstrafe verurteilt worden wären. Mhm. Und das bedeutet dann auch immer mal wieder, dass Menschen, die angeklagt sind, aktiv versuchen, den Maßregelvollzug zu vermeiden und dann keine Hilfe bekommen. Auf der anderen Seite gibt es noch ein großes Problem, wie ich das sehe. Es gibt immer mehr die Tendenz, auch Menschen, ich sag mal, die eine psychische Erkrankung haben, zu kriminalisieren. Menschen, die in den Anführungsstrichen normalen psychiatrischen Kliniken ja auch schwer versorgt werden können und die da auch vielleicht von sich aus aber gar nicht hingehen würden, die dann im Endeffekt im Maßregelvollzug landen. Dann gibt es ja durchaus immer eine große große Zunahme von Menschen. Das wird zunehmend schwieriger. Also wir müssen Acht geben, dass wir den Maßregelvollzug nicht instrumentalisieren für Dinge, die wir in ganz anderen Bereichen leisten könnten. Und vor allen Dingen, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass auch Menschen, die nicht im Maßregelvollzug sind, sondern nur in Anführungsstrichen in Haft, dass auch die oft natürlich psychiatrische Hilfe brauchen. Und das, glaube ich, ist noch einer der ganz großen Problembereiche, dass es das kaum gibt. Psychiatrische Versorgung in Haftanstalten, in Justizvollzugsanstalten ist wirklich fast eine Ausnahme, obwohl es ganz häufig gebraucht wird, weil natürlich die Situation die Haftsituation selber schon sehr belastend ist.
Ist der Grund dafür, dass wir so lange Verweildauern im Maßregelvollzug haben, nach Ihrer Einschätzung auch der Umstand, dass es an nachfolgenden Versorgungsangeboten fehlt? Also ich kann mich erinnern, dass wir im Rahmen unserer Maßregelvollzugskliniken immer wieder auch mal Gutachten zur Kenntnis nehmen mussten, die gesagt haben, eigentlich könnte dieser Patient aus dem Maßregelvollzug entlassen werden, wenn es denn eine Form der nachfolgenden Versorgung gäbe, die weniger drastisch sozusagen diese Sicherung fährt, die aber auch kein ganz offenes System sein kann. Also das Thema Wohnbereiche, die dann auch einen gewissen Sicherungscharakter hatten, ist ja auch ein hoch umstrittenes Thema, hoch emotionalisiertes Thema. Fehlt es da an den geeigneten Übergängen aus dem Maßregelvollzug heraus?
Fehlt völlig daran. Hm. Also ich habe selber schon solche Dinge in Gutachten geschrieben. Und man ist als Gutachter in diesen Prognosegutachten immer in einer schwierigen Situation. Ja? Weil natürlich will man niemanden, also es geht ja immer um die Frage der Gefährlichkeit, das ist ja das Kriterium. Und wenn man dann in eine Situation kommt, wo man sagt, jemand ist nicht mehr gefährlich, also hat eigentlich gar keinen Grund mehr im Maßregelvollzug zu sein, aber er braucht intensive Hilfe, dann wird es schwierig. Weil das liegt natürlich ja auch noch daran, dass jemand, der lange Zeit, manchmal tatsächlich sogar Jahrzehnte, im Maßregelvollzug ist, weil das ist ja zeitlich nicht begrenzt, dass derjenige natürlich ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, sich im gesellschaftlichen Alltag wieder zurechtzufinden. Wie soll das eigentlich gehen? Und das bedeutet, damit es in diesen Fällen geht und damit jemand nicht länger in einer Haftsituation oder Maßregelvollzugssituation bleiben muss, muss ich ganz gut koordinierte und ganz konsequente Maßnahmen anbieten und aufbauen. Ich kenne einige Versuche und ich habe auch Patienten schon außerhalb der Haftanstalten weiter betreut, in enger Zusammenarbeit mit Ambulanzen von forensischen Kliniken. Das gibt es, aber es gibt es noch nicht genug. Es gibt es nicht so flächendeckend. Und wir müssen auch noch ganz viel Arbeit in der Öffentlichkeit leisten, ja, dass das nicht torpediert wird. Weil sowas löst natürlich Ängste aus, ja, bei Menschen. Die Menschen sind ja dann wirklich in einem Rahmen, leben mit anderen zusammen. Und es ist das Risiko von Stigmatisierung und von Diskriminierung ist dann natürlich auch riesengroß. Und wenn man erlebt, dass es Menschen gibt, die sagen, ich glaube, ich wäre lieber in der forensischen Klinik geblieben. Das ist schon sehr bitter. Das kann es nicht sein.
Ja, lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal kurz auf die aktuelle Krankenhausreform zu sprechen kommen. Die Psychiatrie ist da ja dem Grunde nach gar nicht tangiert. Es gibt zwar einen Vorschlag oder eine Art von Analyse der Regierungskommission. Ich glaube, es ist die 8. Stellungnahme. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Man verliert leicht den Überblick bei der Vielzahl an Stellungnahmen. Jetzt ist aber bisher Psychiatrie quasi der ganz unterm Radar geblieben. Die Krankenhausreform kümmert sich um die Felder der somatischen Medizin. Sind Sie als Psychiater froh darüber, dass das im Moment so ist? Oder würden Sie sich wünschen, dass Psychiatrie jetzt auch mitgedacht wird und Herr Lauterbach in seinem großen Reformeifer und mit seinen revolutionären Gedanken sich auch an die Psychiatrie macht?
Wir würden uns schon wünschen, dass sie nicht nur mitgedacht wird, sondern auch mit umgesetzt wird. Weil es ist ganz klar ja so, die Psychiatrie, das wird oft unterschätzt, ist eines der ganz großen Fächer der Medizin. Wir haben etwa zwischen 13% und 14% aller Kosten, die im Gesundheitswesen in Deutschland entstehen, entstehen in der Psychiatrie. Ja, ist nach innerer Medizin und chirurgischen Fächern der drittgrößte Bereich. Das muss man immer bedenken. Also man kann eigentlich gar keine Krankenhausreform machen, ohne die Psychiatrie mitzudenken. Die Dinge, die in dieser tatsächlich 8. Stellungnahme der Regierungskommission stehen, das sind schon gute Ansätze. Es sind aber ja nur Vorschläge. Sie binden die Politik noch nicht. Und im Moment haben wir, glaube ich, wirklich das Problem, dass was den somatischen Bereich angeht, in der Krankenhausreform, die ja eigentlich auch mehr als eine Krankenhausreform, also eine Gesundheitssystemreform sein müsste, dass sich dort so große Gräben auftun zwischen den Beteiligten, dass die Dinge eben auch nicht richtig vorangehen, um es mal freundlich auszudrücken. Diese großen Gräben gibt es aber in der Psychiatrie nicht. Das heißt, hier gibt es doch eine sehr breite gemeinsame Überzeugung auch zwischen Bund und Ländern, zwischen Krankenkassen und den Leistungserbringern sowieso, was sich ändern muss. Aber wenn die Situation so schwierig ist und wenn sie so aufgeheizt ist wie im Moment, muss man nachgeben, dass die Psychiatrie dann nicht sozusagen Opfer von diesen Auseinandersetzungen wird. Wir brauchen aber ganz dringend Veränderungen. Wir haben klare, konkrete Vorschläge gemacht, wie man das umsetzen kann. Und wir brauchen sie bald. Denn wir können es uns nicht leisten, dass wir lange Zeit nichts tun, weil das Versorgungssystem, ich will das jetzt nicht überziehen und ich neige auch da nicht zum Alarmismus, aber ich glaube, dass sich tatsächlich das Versorgungssystem in der Psychiatrie in einer schwierigen, manchmal sogar existenziell bedrohlichen Phase findet. Und das wäre schlimm, wenn wir da nicht den Weg finden. Wir wissen, wie es geht, aber wir müssen es auch tun.
Ein schönes Schlusswort, Herr Professor Deister. Ich will mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und die Themen, die wir, glaube ich, gemeinsam hier angesprochen haben, bleiben aktuell und wir werden uns sicherlich noch öfter mit der Psychiatrie in der Folge oder in dieser Reihe hier beschäftigen. Vielen Dank.
Ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich dafür bedanken, für das Interesse.
Dankeschön.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.